Für mich als Grobmotoriker immer die Höchststrafe, wenn ich aus Papier einen Fußball kleben soll.
Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack.
Moin und herzlich willkommen bei Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Heute sprechen wir mit Rudolf Schröder, Professor für ökonomische Bildung an der Uni Oldenburg und Leiter des Schwerpunkts berufliche Orientierung am Institut für ökonomische Bildung. Wie hängen Fachkräftemangel, demografischer Wandel und das Rentensystem miteinander zusammen? Wird sich bald die Viertagewoche durchsetzen? Und was hat es mit dem Academic Drift auf sich? Diese Fragen wollen wir heute diskutieren.
Lieber Rudolf, schön, dass du heute da bist.
Ja, das freut mich auch außerordentlich und ich bin gespannt, Bianca hat ja schon einen weiten Bogen gespannt, wo uns dieser Schnack hinführen wird.
Ja, hoffentlich sehr weit, denn wir haben viel zu besprechen und wir fangen vorne an. Berufliche Orientierung, das ist ja, das kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, bei dir nicht nur dein wissenschaftliches Steckenpferd, sondern hat auch persönlich für dich eine Bedeutung, denn du hast eine sehr, sehr abwechslungsreiche Biografie. In den 80ern hast du zunächst eine Ausbildung zum Landwirt gemacht, hast dann deine Fachhochschulreife nachgeholt und deinen Wehrdienst abgeleistet. Wie kam es denn zu all diesen unterschiedlichen Stationen schon in deiner frühen Berufsbiografie?
Ja, Schuld ist, wenn man so möchte, die Milchkontingentierung, die heute sehr vermisst wird in der Landwirtschaft. Also ich bin ja, flapsig gesagt, ein Bauernjunge und wollte dann den elterlichen Betrieb übernehmen im Hochsauerland. Mhm. Und mitten in der Ausbildung wurde die Milchkontingentierung eingeführt. Damit war die Wachstumsperspektiven des elterlichen Betriebs dann abgeschnitten. Und ich bin auch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie seinerzeit gesagt haben, Junge, das macht dir nicht mehr so ganz viel Sinn. Schau dich lieber um und mach etwas anderes. Und so passte das ganz gut, dass ich dann zunächst nach der landwirtschaftlichen Ausbildung über die sogenannte Fachoberschule 12b in einem Jahr meine Fachhochschulreife erworben habe. Diese Schulform gibt es heute noch, also Stichwort Durchlässigkeit zur akademischen Bildung. Mhm. Und es war ja in den Jahren auch ganz natürlich, dass ich dann die Bundeswehr angeschlossen hat, der Wehrdienst. Und das war für mich dann auch so eine Weichenstellung, wo ich dann seinerzeit überlegt habe, weil die Überzeugung war und ist gegeben, mache ich nur 15 Monate oder eine Offizierslaufbahn Z12. Aber, und da bin ich so schon bei den Zufälligkeiten, die in eine Karriere hineinwirken. Ich kam also am ersten Tag an, musste also zur Kaserne rein und hatte dann angekreuzt, ich bin sprungwillig, möchte zu den Fallschirmjägern. Und da war ich dann auch, hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Bundeswehrausweis, sondern nur meinen Personalausweis. Der war seit 4 Wochen abgelaufen und ich hatte schon meinen ersten Einlauf auf Deutsch gesagt, da war ich noch gar nicht in der Kaserne. So ging es dann munter weiter. In den Jahren so die Sprüche so aus dem Kino adaptiert von unseren Ausbildern. Und wenn das nicht klappt, dann kreist hier die Axt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, 15 Monate reichen. Damit war aber dann auch klar, ich muss mir während dieser Zeit etwas einfallen lassen, wie es nach der Bundeswehrzeit dann weitergeht.
Ja, spannend. Das heißt, wenn dein elterlicher Betrieb, wenn da der Fokus nicht auf Milch gewesen wäre, landwirtschaftlich, sondern auf was anderem, oder wenn dein Perso nicht abgelaufen gewesen wäre, später beim Bund, bei beiden Fällen, wenn sie nicht so eingetreten wären, würden wir heute vielleicht nicht sprechen.
So gehen die Zufälligkeiten weiter. Ich kann das ja mal ein bisschen weiter skizzieren. Also ich habe dann nach der Bundeswehr, wie so viele, erstmal angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Habe auch in der Regelstudienzeit seinerzeit mein Vordiplom erreicht, aber dann schon so ein Stück weit die Sinnkrise bekommen, ob ich dann wirklich später mal Manager werden möchte. Und wie es der Zufall so wollte, in diesem Semester wurde an der Universität Paderborn, wo ich studiert habe, der neue Studiengang eingeführt, Berufs- und Wirtschaftspädagogik, den es ja auch hier bei uns an der Universität gibt. Und das war dann letztendlich so für mich die Richtung, dass ich gesagt habe, also diese Fachwissenschaft in Verbindung mit dem schulischen Anwendungsfeld, das ist es dann letztendlich für mich. Und dann gingen die Zufälle weiter. Ich hatte einen sehr netten Professor, das wurde dann mein Doktorvater. So lief also die Karriere da dann weiter. Und nach der Promotion folgte die Habilitation. Und das ist natürlich immer, wie soll ich sagen, so ein Balanceakt. Bekommt man eine Professur, ja oder nein? Ist man bei diesem Berufungsverfahren erfolgreich? Und ich hatte letztendlich gute Kontakte in den Schuldienst und bin dann in den Jahren, also von 2005 bis 2008, in den Schuldienst gegangen. Und von da aus habe ich ja seinerzeit dann den Ruf auf meine heutige Professur erhalten. Und was für mich dann auch nochmal sicherlich ganz vorteilhaft war, ich habe mich während meiner Habilitationszeit insbesondere sehr stark über freiberufliche Arbeit finanziert. Also seinerzeit dann sehr stark im Bereich E-Learning tätig. Also man sieht also an meiner Biografie, wie dann häufig Zufälligkeiten darüber entscheiden. Und bei mir ist das wirklich so an 5, 6 Stellen so gewesen, über das, was man am Ende beruflich macht oder nicht.
Spannend, wie deine ganzen Abbiegungen links und rechts dich doch dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Aber natürlich wollen wir auch von dir wissen, was war denn auf diesen ganzen Wegen dein bisher größter Fail?
Ich möchte da gar nicht von Fails reden, weil Umwege erhöhen manchmal ja auch die Ortskenntnis. Und gerade mit Blick auf meine Professur bin ich da sehr froh drüber, dass ich letztendlich eine Berufsbiografie mitbringe, die ja letztendlich für das heutige Arbeitsleben gar nicht mal untypisch ist. Und wichtig ist außerdem, ich hatte intensive Berührung mit verschiedensten Akteuren, mit denen ich ja in meinem Berufsalltag auch immer wieder befasst bin. Mit Vertretern, Vertreterinnen von Unternehmen, mit Lehrkräften an Schulen. Und gerade weil ich auch einige Jahre in der Schule tätig war und auch im Lehrerzimmer gesessen habe, tue ich mich da natürlich relativ leicht, wenn ich also quasi in die Schulen hineingehe, weil ich dieses System auch von innen kenne.
Ja, ja, das ergibt Sinn. Das heißt, du hast aus jedem dieser Stationen was mitgenommen und bist jetzt vielseitiger aufgestellt denn je.
Ortskundiger.
Ich hatte eben gar nicht die Gelegenheit. Genau, du bist ortskundiger als je zuvor. Ich wollte eben auch noch kommentieren, dass das ja auch sehr spannend ist in deiner Biografie, dass du dann wirklich nochmal als Lehrer gearbeitet hast, obwohl du sehr klar mit der Habilitation auf dem Weg zur Professur schon warst. Also sehr, sehr viele spannende Abschnitte, die nicht nur du natürlich so erlebt hast, sondern die ja in verschiedenen Konstellationen jeder erlebt. Das ist ein Thema, was jeden betrifft, berufliche Orientierung, und darüber wollen wir jetzt gleich in deiner Forschung sprechen. Vorher ist es aber natürlich Zeit für das obligatorische Fachwort des Tages. Du hast uns bestimmt einen sehr nerdigen Begriff aus deiner Forschung mitgebracht, den wir jetzt mehr oder weniger erraten dürfen.
Ja, das ist ein Begriff, den haben wir bei unserem Institut geprägt. Selbstverantwortete Erwerbsarbeit.
Also Erwerbsarbeit beschreibt ja erstmal die Arbeit, die man macht, um davon zu überleben, also wovon man, wofür man Geld bekommt, ein Lohn oder ein Gehalt. Und wenn ich das selber proaktiv in die Hand nehme, dann also meine Berufsbiografie so annehme, Rudolf, wie du das getan hast, und bei keinem dieser Schritte irgendwie gedacht hast, ja, war das jetzt eine Sackgasse? Nee, das war ein wertvoller Schritt auf meiner weiten Reise zur Ortskundigkeit.
Ja, also das Problem ist, die deutschen Worte, die sagen einem ja was. Und da jetzt aber den Sinn richtig draus zu ziehen, ist dann doch schwerer als gedacht. Ich würde dann mal sagen, selbstverursachte Erwerbsamkeit ist, dass wenn man sich nach der Schulzeit dafür entscheidet, eine bestimmte Richtung zu gehen und dann aufgrund der Ausbildung, die man hat, auch in diesem Feld landen oder angestellt werden, nicht zu müssen, aber dann wahrscheinlich da zu landen, dann ist das selbst verschuldet und dann habe ich da meine Erwerbsamkeit gestaltet. Klär uns auf. Beides falsch.
Wenn wir heutzutage sagen, es reicht nicht, nur den unmittelbaren Übergang zu gestalten, sondern junge Menschen darauf vorzubereiten, dass sie später im Leben weitere Übergänge zu vollziehen, dann ist es ja gut, wenn auch wichtige berufliche Entwicklungsperspektiven deutlich sind. Und eine dieser Entwicklungsperspektiven ist die berufliche Selbstständigkeit. Wenn man sich mal anschaut, wie die meisten selbstständigen Menschen in Deutschland, das sind ja über 4 Millionen, erwerbstätig sind, dann sind es ja häufig gar keine innovativen Geschäftsmodelle, sondern bewährte Geschäftsmodelle. Mhm. Und es kommt noch etwas hinzu. Es muss ja nicht immer die Gründung eines eigenen Unternehmens sein. Ich komme, wie gesagt, aus der Landwirtschaft. Ich hätte den Betrieb meiner Eltern übernommen. Also das Thema Unternehmensnachfolge ist wichtig. Oder möglicherweise habe ich keine zündende Geschäftsidee, aber ich kann gut organisieren und werde Franchise-Nehmer, übernehme eine Filiale bei McDonald's, um mal so ganz klischeehaft zu sprechen. Soll also heißen, es gibt verschiedenste Wege, in die Selbstständigkeit hineinzugehen und verschiedenste Formen der Selbstständigkeit. Der zweite Punkt, und deshalb sind wir eben nicht bei dem Begriff der unternehmerischen Selbstständigkeit geblieben, ist letztendlich in der Arbeitswelt von heute zu sehen, wo viele Beschäftigte ja auch zunehmend unternehmerisch denken und handeln müssen. Also eines der großen Schlagworte in der Arbeitswelt ist ja das sogenannte agile Management, agile Strukturen im Unternehmen. Bedeutet, es gibt weniger klare Hierarchien, mehr Teamarbeit. Und da sind wir beim Begriff Intrapreneurship. Den gibt es ja in verschiedenen Varianten, also quasi die normal angestellte Person, die diese Idee aktiv mitträgt. Es gibt aber auch umfassendere Formen des Intrapreneurships. Ich nehme mal so einen Namen, Tony Fadell. Das ist nämlich derjenige gewesen, der bei Apple vor 20 Jahren das iPod letztendlich zur Marktreife gebracht hat. Mhm. Also der hatte seinerzeit die Geschäftsidee, die Produktidee, konnte die aber selbst unternehmerisch nicht umsetzen und hatte dann als Angestellter bei Apple die Möglichkeit, quasi so unternehmerisch als Angestellter tätig zu sein. Und mit diesem Begriff der selbstverantworteten Erwerbsarbeit, den ich jetzt gerade eingebracht habe, also einerseits habe ich letztendlich berufliche Selbstständigkeit als eine potenzielle individuelle Entwicklungsperspektive. Andererseits gehört aber zur beruflichen Orientierung auch dazu, dass ich junge Menschen generell ein Stück weit darauf vorbereite, was sie in der Arbeitswelt erwarten wird, wie sich die Arbeitswelt verändert. Und da bin ich dann bei diesem Thema Intrapreneurship.
Ein mächtiges Fachwort und damit sind wir auch schon mitten in deiner Forschung drin. Und du hast gerade schon nebenbei so ein paar Antreiber genannt, was einen so dazu bringt, eine bestimmte berufliche Laufbahn einzuschlagen. Also entweder führt man den Familienbetrieb fort oder man geht seinen Neigungen nach oder man möchte vielleicht andere Anforderungen erfüllen und damit seinem Leben vereinbaren. Und nimm uns doch mal kurz mit, was sind die entscheidenden Momente in einer Berufsbiografie? Wir hatten gerade schon angefangen, nach der Schule ist erstmal so das Erste, wo man sich ein bisschen orientieren muss.
Also ich weiß nicht, ob es die entscheidenden Momente gibt, zumindest wenn man das sehr universal spricht. Es gibt natürlich typische Übergangsschwellen, das ist nach der Schule. Häufig auch nach der Ausbildung, weil wenn man sich mal anschaut, was machen die Beschäftigten häufig 3-4 Jahre nach der Ausbildung, die haben dann häufig doch den Beruf gewechselt, was übrigens für die Qualität der dualen Ausbildung spricht, weil dieser Berufswechsel ohne Einkommensverlust vollzogen werden kann. Oder nach dem Studium hat man ja auch eine typische Schwelle. Aber wenn man dann wirklich im Beruf steht, dann gibt es nicht mehr unbedingt die klassischen Schwellen. Da können es teilweise private Umbrüche sein, Elternzeit beispielsweise, oder man findet die große Liebe, zieht um, muss sich quasi am neuen Ort neu orientieren. Es kann überraschende Entwicklungen geben aufgrund des arbeitgebenden Unternehmens, Stichwort Strukturwandel. Berufe ändern sich generell, wo man sich drauf einstellen muss. Und es ist dann natürlich auch die Frage, wie wichtig einem die persönliche Karriere ist, dass man also beispielsweise sagt, ich mache eine sogenannte Aufstiegsfortbildung, qualifiziere mich weiter. Klassisch ist ja nach einer Ausbildung im Handwerk so der Meisterbrief, um damit dann quasi neue berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu haben.
Ich wollte auch eine kurze Anekdote aus meinem eigenen Leben erzählen zu diesen typischen Schwellen, wie du sie gerade genannt hast, an denen große Entscheidungen anstehen. Da ist mir nämlich eine Situation sehr präsent. Ich war im Berufsinformationszentrum damals in meiner Heimatstadt und mir wurde, ich bin mit der Idee dahin gekommen, ich möchte Wirtschaftspsychologie studieren. Und der Mensch dort vor Ort hat gesagt, mach doch lieber erstmal Psychologie grundständig und dann kannst du dich dann, wenn du das denn immer noch willst, immer noch dabei bleiben und dich dann spezialisieren, aber du bist erstmal flexibler. Und ich bin ihm heute noch dankbar dafür, weil ich mich dann tatsächlich komplett umorientiert habe und schon nach einem Jahr im Studium diesen Weg nicht weiter einschlagen wollte, Richtung Wirtschaftspsychologie. Und bin sehr froh, dass mir dieser Umweg dann erspart geblieben ist, mich dann nochmal schmerzlicher irgendwie umorientieren zu müssen. Und in dem Zusammenhang dann vielleicht die Frage, welchen Beitrag leisten denn solche Berufsinformationszentren? Ist das nur so der Klassiker, den man kennt? Und es gibt eigentlich ganz andere Akteure, die da viel wichtiger sind, wie zum Beispiel halt auch einfach Familie und Freunde?
Ja. Oh, das ist jetzt eine sehr weitläufige Frage. Also zunächst einmal ist es so, die Arbeitsagentur ist seit 100 Jahren traditionell in Deutschland Partner der Schulen in der beruflichen Orientierung, weil letztendlich sind die Beraterinnen und Berater der Agentur Profis in ihrem Geschäft. Die haben das bodenständig studiert und die wissen ja, was sie tun. Nun ist aber berufliche Orientierung mehr als die Berufsberatung und viele Akteure sind in dem Feld. Also das heißt, man muss einmal die Frage stellen, wer ist quasi qua Amt in der beruflichen Orientierung tätig? Und die zweite Frage ist, welche sozialen Einflüsse und Bezugsgruppen beeinflussen auch nochmal die Berufswahl der jungen Menschen? Der Wirtschaftsunterricht hat ja eine sehr starke Arbeitsweltaffinität. Also wenn man in die Lehrpläne hineinschaut, da findet man immer so Themen wie Arbeitswelt, Wandel der Arbeitswelt, betriebliche Arbeitsbeziehungen, Betriebsorganisation, Arbeitsmarkt, regionaler Wirtschaftsraum und so weiter. Und damit hat der Wirtschaftsunterricht eine sehr wesentliche, grundlegende Bedeutung für die berufliche Orientierung, um generell den Orientierungsrahmen zunächst einmal zu spannen für die individuelle Orientierung. Also wenn ich sage, es gibt einen bestimmten Beruf, den ich jetzt besonders faszinierend finde, ist es ja wichtig, auch zu reflektieren, wie wird sich dieser Beruf möglicherweise in den nächsten Jahren zum Beispiel wegen der Digitalisierung entwickeln? Und der zweite Punkt ist, wie sind die Arbeitsmarktperspektiven? Man sollte sich ja schon bewusst sein, wenn man bestimmte Berufe ergreift, ich sage mal so etwas im Bereich Medien, Kunst, dass da möglicherweise der berufliche Einstieg etwas schwieriger ist. Und jetzt geht es ja aber nicht darum, junge Menschen davon abzubringen, aber sie schlicht und einfach mit dem Gedanken bekannt zu machen, dass in manchen Berufen der Einstieg einfacher ist als in anderen oder auch die Verdienstperspektiven anders gelagert sind. Mhm. Aber wichtig ist natürlich, Startpunkt sind die persönlichen Interessen und die persönlichen Talente. Was natürlich hinzukommt, das sind die Praktika in Unternehmen, was uns auch immer sehr stark interessiert, die sogenannten Praxiskontakte. Und da ist ja ganz wichtig, so etwas muss vorbereitet werden. Also was möchte ich in einem Unternehmen analysieren? Welche Berufe möchte ich mir anschauen? Gibt es andere Arbeitsweltaspekte? Also wie ist die Arbeit im Unternehmen organisiert und so weiter? Alles das fällt ganz klassisch in den Wirtschaftsunterricht. Dann haben wir ja teilweise in den Schulen Situationen, benachteiligte Schülerinnen und Schüler, dann sind auf einmal auch die schulischen Sozialarbeiterinnen und Arbeiter mit im Spiel. Da sind auf einmal sonderpädagogische Lehrkräfte mit im Spiel. Und all diese Akteure haben ehrenhafte Absichten, das ist unbestritten, aber natürlich immer einen eigenen Fokus letztendlich auf den jungen Menschen. Und die Schwierigkeit ist natürlich, wenn jetzt alle an dem jungen Menschen rumberaten und alle an ihm ziehen, tu dieses, lass jenes und so weiter, kann das dann möglicherweise, wenn das nicht entsprechend koordiniert ist, eigentlich noch zu einer Verunsicherung im Berufswahlprozess führen.
Und wenn man dann so dolle verunsichert ist, dass man nicht mehr weiß, was man werden will, dann kann man ja immer noch studieren und die Frage, was man dann tatsächlich irgendwann macht, noch ein bisschen hinauszögern. Und da möchte ich mal kurz einen Begriff aufgreifen, den hast du vorhin, glaube ich, auch schon mal erwähnt, die Academic Drift. Erzähl uns doch nochmal, was hat es mit der Academic Drift auf sich?
Also der Academic Drift beginnt im Grunde genommen schon mit dem Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schulform der Sekundarstufe 1. Und es ist heutzutage so, in Niedersachsen und bundesweit mittlerweile gehen 45% der Kinder dann ans Gymnasium. Und Der Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung, also das klassische Abitur oder Fachabitur, ist natürlich vor diesem Hintergrund in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt. Und was man natürlich auch sehen kann, einen gewissen gesellschaftlichen Wertewandel, soll also heißen, nicht selten auch letztendlich die Meinung, nur, ein studierter Mensch ist ein ganzer Mensch. Und das ist etwas, was ich auch aufgrund meiner eigenen Berufsbiografie gänzlich anders sehe. Und ich glaube, ich hatte in dem letzten Jahr so einige Handwerker bei uns zu Hause, da waren manche dabei, die deutlich besser verdienen als ich, und das sei ihnen auch gegönnt.
Ja, das liegt ja auch nicht immer nur an den Kindern und was sie tatsächlich können, auf welche Schule sie gehen, sondern oft, was die Eltern dann so möchten. Und wenn die das möchten, dann geht es eben in die Richtung.
Genau, und da sind wir ja bei diesen sozialen Einflussfaktoren. Also wer beeinflusst das Berufswahlverhalten? Und die Eltern sind sicherlich von ganz wesentlicher Bedeutung. Wenn die Eltern natürlich ihren Kindern von vornherein sagen, also du musst studieren, ist es natürlich ganz schwer, in der beruflichen Orientierung gegen den Elternwunsch letztendlich anzuarbeiten.
Dass nach und nach, dadurch, dass immer mehr Leute studieren, dass die Ausbildungsberufe vielleicht abgewertet werden, ohne dass es jeder Einzelne bewusst für sich so denkt, aber als Gesamtgesellschaft geht es irgendwie dahin. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man dem entgegenwirken und wie kann man Ausbildung und Studium vielleicht ein bisschen mehr wieder in Balance rücken, denn im Grundgesetz steht freie Berufswahl drin, also man kann es jetzt nicht politisch direkt irgendwo verankern, aber man kann natürlich die Ausbildungsberufe ein bisschen bestärken. Und eine Idee, wie man das machen könnte, auch im Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, ist die Vier-Tage-Woche. Ich habe das Gefühl, die Vier-Tage-Woche ist so ein bisschen das geflügelte Wort in den letzten ein, zwei Jahren, zumindest in meiner Wahrnehmung, und wird so als Allheilmittel für viele Dinge herangezogen. Was ist deine Meinung dazu? Hast du das Gefühl, Ausbildungsberufe aufzuwerten, könnte das eine gute Idee sein? Oder vertrittst du vielleicht auch die Meinung, bei zunehmender Digitalisierung wird es in allen Berufen diese Tendenz geben, dass wir keine 40-Stunden-Woche mehr haben, wie wir sie kennen?
Also ich sehe da zunächst einmal keinen Zusammenhang zum Thema Academic Drift, sondern die Ursachen etwas anders gelagert. Jetzt bin ich wieder bei dem Handwerkerbeispiel. Also als letztes Jahr der Fensterbauer bei mir war, sagte er auch, mein Zahnarzt hat mir auch mal Ähnliches gesagt, ich habe aus der Not heraus jetzt eine 4-Tage-Woche eingeführt, weil ich habe nicht mehr genug Fachkräfte. Ich kann keine 5-Tage-Woche realisieren, weil mir die Personen fehlen. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Wort der Work-Life-Balance, dass es auch durchaus Erwerbstätige gibt, die dann ganz bewusst für sich sagen, ich verdiene weniger und arbeite bewusst weniger, um eben letztendlich mehr Freizeit zu haben, weil mir der Wert der Freizeit so wichtig ist. Also das sind für mich so zwei wesentliche Hintergründe der 4-Tage-Woche. Also teilweise, wie gesagt, ist es dann quasi, sind die fehlenden Arbeitskräfte, teilweise ist es aber auch eine Folge des gesellschaftlichen Wertewandels.
Und wenn wir jetzt den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel und das Rentensystem noch dazu nehmen, kannst du uns einmal erklären, wie die zusammenhängen?
Ja, also zunächst einmal wird sich ja der Fachkräftemangel vergrößern. Wir verlieren in den nächsten Jahren 4 Millionen Erwerbstätige. Also wenn man sich mal die Statistiken anschaut, wie viele Menschen so über 50 sind, ich weiß nicht, ich glaube, ich sehe sie akut nicht bei mir. Doch, ich habe hier eine. Das finde ich, trifft sich sehr gut. Also wir haben hier in Oldenburg die Situation, dass 33% der Beschäftigten über 50 sind. 8% sind im Alter 60 bis 65. Und das ist natürlich für die Unternehmen natürlich jetzt schon ein ganz, ganz großes Thema. Und ich rede ja auch viel mit Unternehmensvertretern. Also im Prinzip, wo kommen die Fachkräfte von morgen her? Wenn also jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, wie können wir letztendlich das Arbeitsvolumen erhöhen? Und da gibt es ja nicht diese eine Stellschraube, sondern da muss man ja an verschiedensten Stellen da ansetzen. Sind teilweise auch Fragen, die ich jetzt stelle, und ich behaupte auch gar nicht, dass ich auf alles die Antwort habe. Also eine Frage wird sicherlich sein, wie kann man den quasi Übertritt in das Pensionsalter flexibler gestalten. Also ich halte nichts davon, jetzt pauschal zu sagen, Rentenalter muss mit 63, 65, 69 sein. Das werden Menschen für sich zukünftig ein Stück weit flexibler gestalten. Vor allen Dingen glaube ich, es muss auch möglich sein, Menschen im Alter flexibler zu beschäftigen, wenn sie denn wollen. Eine andere Frage ist natürlich, und da sind die Unternehmen auch sehr daran interessiert, natürlich die berufliche Orientierung. Also wie stellen wir sicher, dass die jungen Menschen sich vermehrt wieder für die duale Ausbildung entscheiden? Dann ist die Frage, wenn wir Menschen im Erwerbsalter haben, wie können wir dort das Arbeitsvolumen erhöhen? Da sind wir beim Thema berufstätige Frauen. An der Stelle sieht man auch teilweise, flapsig gesagt, wie sich die Katze selber in den Schwanz beißt. Wenn Frauen nicht erwerbstätig werden können, weil aufgrund des Fachkräftemangels in den Kindergärten die Betreuung nicht sichergestellt ist. Oder das Thema Betreuungszeiten im Kindergarten, das geht ja an der Stelle auch noch weiter. Und sicherlich auch noch mal ein Punkt, wir haben viele zugewanderte Menschen, die auch in Deutschland bleiben werden, aus verschiedensten Gründen. Auch da ist letztendlich zu fragen, wenn man mal andere Länder als Vergleich heranzieht, funktioniert bei uns die Integration dieser Menschen in Arbeit und Beruf? Und ich glaube, damit ist letztendlich der Pool an Fragen oder an Ansatzmöglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft. Bedeutet also, die berufliche Orientierung ist eine von mehreren Stellschrauben, wenn man dem Thema Fachkräftemangel begegnen möchte.
Ja, sehr spannend. Ich lasse das gerade einmal Revue passieren, weil es einfach so viele, einerseits so viele Themen sind, über die wir gerade sprechen, andererseits jedes Thema so von so vielen Faktoren bestimmt ist, dass ich das einmal sacken lassen muss, weil eine Sache, über die wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben, aber die wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch sehr viel Einfluss darauf haben wird, wie wir überhaupt arbeiten und leben, ist die Digitalisierung. Und da, das haben wir eben schon mal ganz kurz angerissen und auch einfach ist wahrscheinlich nicht nur dadurch bedingt, aber auch, dass Berufe und Berufsbilder noch flexibler, noch variabler, noch abwechslungsreicher werden, als es schon heute der Fall ist. Ne, also es gibt vielleicht noch so ein paar...
Neuer Traumberuf Influencer.
Ja, zum Beispiel. Also es gibt noch Berufe wie Lehrer oder Arzt, wo dann vorher schon relativ klar ist, was man dann nachher macht, wenn man diesem Weg treu bleibt. Aber auch da ist es wichtig, sich ein Leben lang weiterzubilden. Und da wären wir bei dem Stichwort lebenslanges Lernen, was ja auch an der Uni Oldenburg groß geschrieben wird. Wird das immer mehr kommen? Und wie bereiten wir da unsere Lehrkräfte dann eigentlich drauf vor, die ja eigentlich in einem sehr strukturierten Berufsbild selbst tätig sind, aber dafür sorgen müssen, dass sie selber sich dann doch weiterentwickeln und das vor allen Dingen auch ihren Schülerinnen und Schülern mitgeben, dass es die eine Arbeitswelt nicht mehr gibt und dass es Berufe, die diese Kinder in 20, 30 Jahren ausüben werden, heute vielleicht auch einfach noch gar nicht gibt.
Dann würde ich erstmal bei der beruflichen Orientierung anfangen. Die Frage ist ja zunächst einmal, wie können wir eine Grundqualifikation der Lehrkräfte sicherstellen? Das habt ihr ja angesprochen. Lehrkräfte haben ja häufig eine strukturierte Biografie, nicht unbedingt eine außerschulische Berufsbiografie, und sollen dann irgendwann ihre Schülerinnen und Schüler unterstützen in der beruflichen Orientierung, ohne selbst mal intensiv in einem außerschulischen Arbeitsfeld gestanden zu haben. Das macht es an der Stelle ja auch nicht unbedingt einfacher. Ja. Am Rande gesagt, deshalb tun sich da häufig die sozialpädagogischen Fachkräfte an den Schulen leichter mit dem Thema, weil sie häufig eine fragmentierte Berufsbiografie mitbringen. Also bevor sie dann in der Schule gelandet sind, hatten die x Arbeitsverhältnisse und kennen also die ganzen individuellen Herausforderungen, die mit Umbrüchen einhergehen. Also bedeutet, man muss jetzt erstmal schauen, Lehrkräfte generell dafür zu sensibilisieren, was ist ihre Aufgabe in der beruflichen Orientierung, weil die berufliche Orientierung in allen Erlassen, in allen Bundesländern eine Querschnittsaufgabe von allen Fächern ist. auch, wie soll ich sagen, Gefühl für Arbeitsweltteam herzustellen. Und deshalb ist es ja uns ganz wichtig, dass wir an der Universität in den eigenen Studiengängen, also für ökonomische Bildung bezogen auf die Sekundarstufe 1 und Politik Wirtschaft, fürs Gymnasium die berufliche Orientierung da auch mit meiner Professur sehr klar verankert haben. Aber zugleich haben wir, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Universität Oldenburg, berufliche Orientierung mittlerweile als ein Pflichtinhalt für alle Lehramtsstudierende, Hauptschule, Realschule, Gymnasium verankern können, dass die also zunächst einmal eine Vorstellung entwickeln, was ist letztendlich, wie soll ich sagen, der Kern der beruflichen Orientierung, was hat es mit meinem Beruf zu tun? Und wichtig ist auch an der Stelle, das sind natürlich keine professionellen Berufsberater, die wir qualifizieren, aber so ein bisschen strukturelles Wissen über schulische Anschlussalternativen sollte schon vorhanden sein. Also auch das gehört dann dazu, mal so ein bisschen Strukturwissen herzustellen. Und wie kann ich junge Menschen unterstützen in meinem Unterricht durch Beratungssituationen und auch im Rahmen von verschiedenen Diagnostikverfahren, die in Schulen auch zur Unterstützung der beruflichen Orientierung zum Einsatz kommen?
Was wären das für diagnostische Verfahren? Was würde man da typischerweise machen? Das Fragebögen oder?
Das gibt es klassisch, also Fragebögen. Heute sind das computerbasierte Tests. Und wir haben in Niedersachsen seit 10 Jahren ein System, das nennt sich Profil AC. AC kommt von betrieblichen Assessment Centern. Also das heißt, da hat man im Grunde genommen so ein Stück weit klassische praktische Aufgaben mal zum Gegenstand genommen, die man dann beobachten muss. Also da müssen beispielsweise die Schüler aus Drahten Kleiderbügel mal formen. Da gibt es also solche handwerkliche Aufgaben. Oder für mich als Grobmotoriker immer die Höchststrafe, wenn ich aus Papier einen Fußball kleben soll. Da sieht man also innerhalb von 20 Minuten immer sehr schön, also wie zu sauber arbeitet eine Person, wie motorisch geschickt ist sie? Ist sie, wie in meinem Fall, wenn weniger geschickt, hat sie ein hohes Durchhaltevermögen und kann auch mit Misserfolgserlebnissen in der Situation umgehen. Räumt die Person hinter den Arbeitsplatz wieder auf? Dann gibt es da weitere Aufgaben, das sind dann eher Teamaufgaben, wo man sehr viel über die Kommunikationsfähigkeit und sozialen Kompetenzen erfahren kann. Und diese Aufgaben sind einerseits an den Schulen, wie soll ich sagen, häufig ein Ressourcenproblem, weil die müssen beobachtet werden. Und da gibt es dann also Schemata, wie das genau zu erfolgen hat, damit auch da einigermaßen valide Ergebnisse rauskommen. Und zu den Ergebnissen muss beraten werden. Also das ist so ein Verfahren, im Kern sehr, sehr leistungsstark, aber in der Praxis häufig nicht einfach aufgrund der kapazitären Herausforderungen an Schulen zu bewältigen. Wir haben das übrigens bei uns auch in der Erstausbildung der Lehrkräfte als ein Wahlpflichtmodul integriert, haben da das auch zusammen mit dem Institut für Sonderpädagogik, auch mit Studierenden der Sonderpädagogik, am Rande gesagt, ganz interessant, da bin ich wieder bei multiprofessionellen Teams, wenn man da mal sieht, wie auch letztendlich unterschiedlich Fachlehrkräfte und sonderpädagogische Lehrkräfte mit so einer Aufgabe umgehen. Aber das wäre ein eigenes Thema.
Dazu kommen wir vielleicht in einer nächsten Folge. Es hat gefühlt gerade erst angefangen, aber zeitlich sind wir damit auch schon am Ende der Folge. Und ich würde zum Schluss nochmal die Frage stellen, was du denn, egal an welchem Punkt man gerade steht, Ausbildung, Studium, Promotion in die Wirtschaft oder Selbstständigkeit, welchen Tipp würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bei der Berufswahl mit auf den Weg geben?
Ich glaube, man sollte ein Stück weit auf sein Gefühl hören, auch überlegen, welcher Beruf einen interessiert, zu den eigenen Interessen und Talenten passt und gleichwohl überlegen, wie sind die Arbeitsmarktperspektiven. Es gibt nicht nur, und das zeigt ja meine eigene Biografie, den einen Beruf, in dem man sehr zufrieden hinterher sein Geld verdienen kann.
Ja. Ein sehr schönes Schlussplädoyer. Lieber Rudolf, schön, dass du heute da warst. Damit sind wir am Ende der Folge. Wir sagen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, an euch da draußen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack.
Ja, vielen Dank.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Kai von Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.